ganz schöne und liebe Grüße von Pastor Johannes Matutis bestellen. Er kann leider heute hier nicht kommen. Es sollte eigentlich heute seine Frau aus dem Krankenhaus kommen, aber es verschiebt sich doch noch ein bisschen und er hat jetzt so ein bisschen mit zu tun. Aber er ist voller Hoffnung und es hat sich wirklich alles schon sehr viel verbessert. Wir haben also Licht am Tunnel und wir können voller Hoffnung sein. Aber trotzdem bitte ich euch in eurer Fürbitte, Pastor Matutis und seiner Frau und seine Familie mit einzunehmen. Dankeschön. Heute wäre eigentlich das Thema dran, Gott will dich entrücken. Aber dieses Thema kommt dann am Sonntag. Er verschiebt es auf den Sonntag. Mein Thema ist heute die Zeit. Und am Freitag, den 21. April, da predigt er, du stehst vor deiner Erlösung. Und am Samstag um 22 Uhr, jeweils um 19 Uhr, Gott gibt dir ein neues Image. Und dann kommt Sonntag um 10 Uhr das Thema von heute. So, Kinder, wie die Zeit vergeht. Habt ihr schon gemerkt? Gerade haben wir Ostern gefeiert und heute ist schon wieder alles vorbei. Für uns Christen ist es aber nicht vorbei, denn wir können uns nicht nur zu Ostern freuen, einmal im Jahr, sondern jeden Tag über seine Auferstehung, über seinen Sieg, über unsere Erlösung und Rettung. Unsere Errettung ist gänzlich ohne uns durch Jesus vollbracht. Er hat es schon vor über 2000 Jahren getan. Meine Lieben, wir können nicht das Geringste dazu beitragen. Auch nicht durch unseren Glauben. Sie vollzieht sich aber auch nicht automatisch an uns. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir müssen einwilligen, uns Jesus als unseren Retter annehmen. Stellt euch mal vor, wir sind in einem brennenden Haus und können überhaupt nichts mehr tun. Da ist ein Retter, der für uns da gibt und dass er mit dem Einsatz des eigenen Lebens durch die Flammen zu uns kommt. Aber nur da der Retter erscheint, kommen wir aus dem Feuer heraus. Wenn wir uns an den Retter anklammern, und Jesus ist unser Retter, vertrauen wir ihm und klammern uns an ihn an. Was tun wir in der uns zur Verfügung stehenden Zeit? Überlegt mal, wie könnte man Zeit eigentlich buchstabieren? Z zum Beispiel zum Gebet, E ein Segen werden, I im Gebet uns vorbereiten und Z tatsächlich Früchte bringen. Meine tägliche Bitte ist, hilf mir Gott, meine Zeit nach deiner Uhr einzuteilen. Aber oft überlasten wir uns selbst. Oft sind wir unsere eigenen Probleme. Das Problem besteht darin, dass wir nur auf unsere Uhren schauen, anstatt auf Gottes Uhren. Wir können nur sagen, lieber Vater, dir gehört unsere Zeit. Du hast sie uns geschenkt. Zeige mir heute, was das Wichtigste ist. Und schenke mir, dass meine Zeit ein Segen für andere und für mich ist. Amen. Könnt ihr darüber einstimmen? In dem Liederbuch Jesus, unser Freude, gibt es ein Lied, das zu unserem heutigen Thema wunderbar passt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen wären mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deine Hände. Hast du Eile und Zeitnot und Betrieb? Nimm mich nicht gefangen, jagen mich. Aber Herr, ich rufe, komm, mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit liegt in deine Hände. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen dahin. Und ich frage, wo sind sie geblieben? Meine Zeit steht in deinen Händen. Und diese Gaben, Herr, allein lass Wert und Maß der Tage sein. Amen. Was bedeutet wirklich unsere Zeit? Das meiste, was die Menschen einen Tag lang aufregt, ist doch am nächsten Tag schon ein Traum. Oft sind es Situationen, Sensationen, davon niemand leben kann. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Die Nachrichten überschlagen sich. Ein Ereignis jagt das andere. Unser Leben ist eigentlich wie ein Traum. Die Zeit gleicht einer Einbahnstraße, in der wir nicht mehr zurück können. Was vergangen ist, ist vergangen. Wir können daran nichts mehr ändern. Es gibt hier nur ein Vorwärts, aber kein Rückwärts. Alles ist nur einmalig, einzig und unwiederholbar. Die Zeit drängt uns vorwärts. Wir werden älter, aber nicht jünger. Aber starre nicht auf den Ablauf der Zeit. Das ist nicht das Letzte. Und alles, liebe Geschwister, gehe vorwärts, mache weiter, lerne aus Fehlern und fülle die Zukunft mit Fleiß, eifere mit Liebe und Hingabe aus. Ein italienisches Sprichwort sagt, die Zeit ist eine geräuschlose Feile. Und wie ein Kompass klug zu führen und leiten vermag, so ist die Zeit ein mahnender Hinweiser auf alles das, was getan werden muss. Wir sind hier, um Bleibendes für die Ewigkeit zu sammeln. Prediger 3 sagt, alles, was auf der Erde geschieht, hat von Gott seine bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Armung wieder lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen. Der Krieg und der Frieden. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Die Natur kennt diesen Wechsel. Es gibt die Sommersonne und die Wintersonne. Auf den Tag der Freude folgen Tage des Leids. Das Leben hat seine Regenzeiten und Trockenzeiten. Der Gedanke an Vergänglichkeit aller Dinge macht uns oftmals traurig, wenn wir ehrlich sind. Sollte aber auch Hilfe zum Leben sein. Nutze die Zeit, nutze den Augenblick und macht euch immer bewusst, wir sind nicht die Herren der Zeit. Sie ist ein Geschenk Gottes. Amen. Goethe sagte einmal, man sollte alle Tage wenigstens ein Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und wenn es möglich zu machen ist und wäre, ein paar vernünftige Worte zu sprechen. Wer in Finsternis sitzt, wen aller Mut und Halt und Hoffnung zerschlagen, ist, kann ich nur sagen, beginn zu singen. Die Frau von Johannes Matthäus, die hatte mir mal gesagt, wenn du kein Lied mehr auswendig kannst und nicht mehr weißt, wie der Text ist, dann singe einfach ein Halleluja. Und es hilft dir. Und in Jesaja 42,10 heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Es gibt so viele Lieder, die aus Freude entstanden sind. Das Singen führt uns in eine Freude hinein. Stimmt's? Wir haben eine Schwester, die singt auf der Straße und wenn sie herkommt und immer wieder singt sie mit viel Freude. Was bedeutet für uns die Zeit? Die Zeit ist von Gott gegeben und auf ein Ziel ausgerichtet. Gott teilt uns eine Lebensdauer zu. In Psalm 31, 16 heißt es, was aus mir wird, liegt in deiner Hand. Liebe Geschwister, nur Gott ist allmächtig. Und diesen Glauben müssen wir wiederfinden. Und im Vertrauen und nicht nur im Kopf, sondern auch hier im Herzen. Dieser Glaube versetzt Berge, erhellt die Dunkelheit. Wenn wir wirklich im Herzen glauben, warum fürchten wir uns denn? Wenn wir wirklich glauben, dass Gott allmächtig ist. Warum verzweifeln wir denn oft, wenn Gott allmächtig ist? Warum resignieren wir, wenn wir wirklich echt glauben im Herzen, dass Gott allmächtig ist? Unsere Unsicherheiten werden verschwinden, wenn wir den allmächtigen Gott wirklich nicht nur glauben, sondern auch vertrauen. Amen. Wir werden mutig, wir werden entschlossen und wir werden tapfer. Unsere Kraftquelle ist Gott, der Allmächtige. Er ist der Herr über alles. Und das sollte uns froh und glücklich machen. Wir müssen uns entscheiden, entweder traurig und ängstlich zu sein oder freudig und zuversichtlich zu sein. Es ist unsere Entscheidung. Und diese Entscheidung kann keiner für uns abnehmen. Und in Hiob 14,5 steht, im Voraus sitzt du fest, wie alt er wird. Auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Und er allein kann daher das Leben eines Menschen über das vorhergesehene Maß hinaus verlängern. Gott bestimmt aber auch über den Inhalt der Zeit, das heißt über jeden Zeitabschnitt. So hat auch Gott für die ganze Welt ein Ziel. Alles, was gelebt hat, muss mal Rechenschaft ablegen über die Nutzung des Lebens auf der Erde. Rechter Gebrauch der Zeit öffnet dann den Weg zur ewigen Seligkeit. Missbrauch führt in einen ewigen Zustand der Verdammnis. In Offenbarung 20 steht, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See vom Feuer geworfen. So erhält die Zeit ihren Sinn als Gnadenzeit. Wir haben noch Gnadenzeit. Zur Annahme des Heils und zur Bereitung und Erziehung für das Bestehen am Tage des Gerichts. Im Psalm 143, 8 steht, tue mir den Kund den Weg, den ich gehen muss. Im Psalm 32, 8 steht, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Auch in 2. Korinther 4 weist Paulus auf etwas hin. Er sagt, alles Sichtbare ist vergänglich. Das, was wir vor Augen haben, wird einmal vergehen, so wie unser irdischer Körper einmal verfallen wird. Und in Psalm 90, 12 heißt es, so fahre uns denn, zähle unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Aber viele Einflüsse dringen täglich auf uns ein. Sie wenden sich an Grundeigenschaften, an unserer alten Natur. Wir wollen doch immer noch anerkannt werden. Wir wollen doch was darstellen. Auch in christlichen Kreisen interessieren sich viele in erster Linie für das, was sie selbst sagen und tun. Ich habe das getan. Ich habe das getan, liebe Schwester. Ich habe das getan, liebe Schwester oder Bruder. Während wir eigentlich alle wissen, dass nur der Wille Gottes zählt. Aber oft ist es nur ein Kopfglaube. Theoretisch wissen wir alles. Aber ist es nicht oft so, dass wir uns nur ernst nehmen und den Erfolg, den wir suchen? Aber Gott muss in uns Wirklichkeit werden und alles andere für uns unbedeutend sein. Wie es in einem Lied heißt, wo ist ein solcher Gott wie du, so treu in jeder Lage? Wer hilft in Not? Wer sorgt wie du? Ohne Rast von Tag zu Tag. O treuer Hort, lass hier wie dort von deiner Lieb uns singen. Lob, Ehr und Dank wir bringen. Kauf die Zeit aus, liebe Geschwister. Wie oft hört man, Zeit ist Geld? Materialismus ist das größte Problem in der heutigen Endzeit, wo wir drin sind. Wir müssen entscheiden, entweder die ganze Fülle Gottes oder Materialismus. In Kolosser 4 heißt es, mein Gott aber wird euch durch Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Politiker treffen ihre Entscheidung nach dem wirtschaftlichen Nutzen. Die Wirtschaft orientiert sich am Gewinn. Diese weltliche Gesinnung ist auch bei Christen verbreitet. Was sagst du? Was sagst du jetzt da? Das kann doch nicht sein. Kennt ihr es nicht zum Beispiel? Was bringt es mir? Welchen Nutzen habe ich davon? Welche Vorteile bringt es mir? Was springt mir dabei heraus? Jeder will heute verdienen, aber niemand möchte mehr dienen. Wir stellen Forderungen, Erwartungen und Ansprüche. Viele fahren auf den Götzen Mammon ab. Viele haben sich vor dem Gott des Geldes gebeugt. Geld allein macht aber nicht glücklich. Ich kam mit vielen reichen Leuten zusammen. Öffentlich strahlten sie. Aber privat sah es ganz anders aus. Ihnen fehlte oft echte Freunde, echte Liebe. Jeder wollte das von ihnen. Und wenn sie aus unglücklichen Umständen nicht mehr hatten, waren sie allein. Und dann haben sie endlich gemerkt, dass es Dinge gibt, die mehr wert sind. Die Liebe und die Freundschaft, die man nicht mit Geld kaufen kann. Wenn Christen Geld hergeben, werfen sie es nicht zum Fenster hinaus. Wer sein Geld verschwendet, wird viel bekommen, sondern wer es sät, der wird ernten. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du willst, dass sich dein Geld vermehrt, dann gehe hin und sähe es. Überleg mal, wer einen Garten hat, können wir da irgendwas ernten, was wir nicht gesät haben? Viele Gebete um materielle Hilfe werden nicht erhört, weil wir hartherzig sind und nehmen wollen, wo wir nichts gegeben haben. Paulus sagte einmal, dass die finanzielle Unterstützung, so wie es die Korinther für die Gemeinde in Jerusalem praktizierte, nicht hinausgeworfenes Geld ist, sondern mit dem Ausstreuen von Samen verglichen werden kann. Gott wird die Gaben segnen und vermehren. In Sprüche 11,24 heißt es, einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Viele behalten alles für sich und haben doch nichts übrig. Nur die Ärmsten haben nachher etwas davon. Andere wiederum verteilen und werden doch nicht ärmer. Denkt mal an das Märchen von Hans im Glück. Der Hans im Glück tauschte sein Gold für immer geringere Werte und wird immer glücklicher, bis er am Schluss gar nichts mehr hatte und sagt, so glücklich, wie ich jetzt bin, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Wir müssen sowieso alles mal hier lassen. So wie Heinz Schenk einmal sang, es ist alles nur geliehen. Es wird heutzutage nicht mehr nach dem Willen Gottes gefragt. Nur noch der Herr, wir wollen Zeichen und Wunder sehen, Teufelaustreibung, Vollmacht und Autorität ist heute gefragt. Machen wir uns überhaupt noch Gedanken darüber, was Gott wirklich und eigentlich von uns erwartet? Habt ihr schon gemerkt, dass im Christenheit solche Strömungen gibt, in denen eine Gabe herausgegriffen wird und überbetont wird? Es sind sogar Christen, die ihren Glauben ernst nehmen. Und doch noch, liebe Freunde, sind die Folgen einer solchen Überbetonung der Geistesgaben schrecklich. Sie führt leicht zu einer Show, zur Schaustellung, einer geistlichen Fähigkeit und damit eine Tendenz auf seinen Glauben und auf Erfahrung zu gründen, statt auf Jesus. Und damit ist oft auch eine mangelnde Fähigkeit verbunden, Werke des Fleisches von denen des Geistes zu unterscheiden. In der Bibel steht oft, wachet, wachet. Es ist eine Gratwanderung. Es scheint oft, es ist richtig und ist doch nicht richtig. Aber wer auch behauptet, die Geistesgaben nicht für uns heutige Christen sind, liegt genauso falsch wie derjenige, der es einer Gabe eine Schau macht und alle anderen leiden unter den Folgen dieser Irrtümer. Wir haben die Götzen Vergnügen verehrt, Sensationen gesucht, doch alles ist kurzlebig. Aber noch ist Gnadenzeit. Tut Buße, kehrt um zu Jesus. Denn wir wissen nicht, wie lange wir noch diese Gnadenzeit haben. Die Gemeinde sollte ein geistlicher Leib sein. Handeln als seine Botschafter. Gutes tun an allen Menschen um seines Namens willen. Kein Hass in uns tragen, kein Ärger, kein Zorn. Unser stärkster Wunsch sollte sein, Barmherzigkeit und Liebe. Dass alle Menschen umkehren zu Gott, unserem Vater. Freuen wir uns in Jesus Christus und verlassen uns nicht auf das Fleisch. Jesus Christus gebrauchte niemals eine Evangelisationsversammlung, um einen Menschen, der nicht auf der Hut ist, abrupt aufzufordern, glaube an mich. Er hat nie die Euphorie ausgenutzt. Er will immer klare Entscheidungen haben und nicht aus einer Euphorie heraus. Und es erscheint sogar manchmal Menschen abzuweisen, die ihm nachfolgen möchten. Vergleiche Lukas 9, 57, 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen, ganz gleich, wohin du gehst. Aber Jesus antwortete ihnen, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkündige, dass Gott jetzt seine Herrlichkeit aufrichten will. Ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann er nicht gebrauchen, wenn er seine Herrschaft aufrichten will. Es geht hier nicht darum, wie viele Leute sich heute oder morgen bekehren. Es geht mehr, liebe Freunde, was will Jesus damit sagen? Nimm dir Zeit und denk einmal darüber nach. Das ging mir tief in mein Herzen. Denn den Satz sagte mir auch mal Pastor Johannes Matutis, als ich mich taufen lassen wollte. Ich war ganz euphorisch. Und er sagte zu mir, warte noch, denk erst noch einmal drüber nach. Ich habe es derzeit nicht so richtig verstanden. Es kam erst danach. Und hast du dir es auch reichlich überlegt? Was wollte Jesus wohl damit sagen? Überleg mal. Nimm dir Zeit und denk darüber nach. Vielleicht wollte er damit sagen, bist du wirklich bereit zu hören, was ich dir zu sagen habe? Jede Menschenseele stellt ein Schlachtfeld dar. Ich habe einmal eine Kurzgeschichte gelesen aus einem schwedischen Kurzfilm, O Happy Day, O du glücklicher Tag. Ein einfacher Mann, unbeachteter, ja verachteter Straßenkehrer, wird gezeigt. Beim Zusammenkehren und Wegschaufeln von allerhand Resten und Abfall stößt er auf Menschen, auf solche, die nicht ehrlich gegen sich selbst sind, auf solche, die dem Geld und wahllosen Genuss verfallen sind, auf andere, die von Einsamkeit und Selbsthass bedroht sind, auf Menschen, die von Leid und Trauer erdrückt werden. Er nimmt sie wahr, geht auf sie zu, lässt sich auf sie ein. Er spricht mit ihnen, umarmt sie, nimmt sie mit auf seinen Weg hin zu anderen Menschen. Er weckt und entfaltet, was in diesen Menschen noch verborgen ist, an Träumen, an Lebensmut und an Liebeskraft. Der Straßenkehrer ist ein Bild für uns Christen. Er gibt Acht, er öffnet die Augen und er tröstet. Im Film verbirgt sich hinter dieser Gestalt des Straßenkehrers schließlich Jesus Christus selbst. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus und richtet das geknickte Rohr wieder auf. Er geht den Menschen nach und holt sie heim und behält sie in seiner Hand. Jesus war in Niedrigkeit geboren, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, von den Menschen verworfen, aber von Gott angenommen. Er lebte und suchte nicht sich selbst, sondern stets Gott zu verherrlichen. Jesus war immer für die anderen da, wenn man ihn brauchte. Lasst uns die Verhaltensweise Jesus lernen. Geht bei Jesus in die Schule. Es kommt für uns Christen darauf an, in völligem Glauben und völligem Vertrauen an Gott dran zu bleiben, zu jeder Zeit, egal wie sie aussieht. Leben wir in inniger Gemeinschaft mit Gott und in tiefer Liebe zu Jesus Christus. Egal, ganz egal, was geschieht. Das Gleiche ist auch mit der Ehe. Gott hat sie geschaffen in Freud und in Leid. Vor dem Traualtar haben wir Ja gesagt. Haben wir uns aber reiflich überlegt? Welche Motive haben wir? Warum wollen wir diesen Mann oder Frau heiraten? Hier kann man Liebe, Treue und Vergebung üben. Gott hat gesagt, es ist nicht gut für den Menschen, wenn er allein sei. Die Ehe ist keine natürliche Sache, sondern eine Gabe Gottes. In der Ehe ist es wichtig, Vertrauen und Aufrichtigkeit von beiden Seiten, aber auch die Übereinstimmung der Interessen. Hier geht man durch Glück und Leid, wie Pilger. Im Prediger 4, 9 bis 12 steht, zwei Stäbe werden eins. Gemeinsam ziehen sie weiter und das gemeinsame Ziel ist das Himmelreich. Mann und Frau sind in einer guten Ehe wechselseitige Lehrer. Abraham a Santa Clara schrieb einmal humorvoll über die Ehe. Die Eheleute müssen gute Zähne haben, denn sie müssen gar oft etwas verbeißen. Die Eheleute müssen gute Finger haben, denn sie müssen oft durch dieselben schauen. Die Eheleute müssen einen guten Rücken haben, denn sie müssen viel ertragen. Die Eheleute müssen einen guten Magen haben, denn sie müssen viele harte Brocken schlucken. Die Eheleute müssen eine gute Leber haben, denn es kriecht ihnen gar oft etwas darüber. Die Eheleute müssen gute Füße haben, denn es drückt ihnen der Schuh gar vielfältig. Mit einem Wort, Liebe, Geduld und Treue ist die erste Aussteuer, die Eheleute haben müssen. Ich bin mit Winfried seit 1966 verheiratet. Und ich kann nur sagen, es war und ist eine geschenkte Zeit und geschenkte Jahre, die wir miteinander verbringen durften. Und wenn man bedenkt, voriges Jahr hatten wir die goldene Hochzeit gefeiert. Und das sind 600 Monate, 50 Jahre. 2600 Wochen. 18.250 Tage. Oder 438.000 Stunden. Oder 26.280.000 Sekunden. Das ist doch eine schöne Zeit, oder? Und ich würde noch einmal Ja sagen. Der ehemalige CDU-Politiker Norbert Blüm hatte 1964 geheiratet. Als er einmal nach seinem Rezept der erfolgreichen Ehe gefragt wurde, sagte er, Zusammenhalt auf Gedeih und Verderb. Halten wir auch zu Jesus in Freude und in Leid? Wir können nur Gott danken, dass er uns zusammengeführt hat. Es war sein Werk und es war sein Zeitpunkt. Ich wollte nie heiraten. Und Winfried wollte mit seinem Freund auswandern. Er hatte schon alle Papiere in der Tasche. Aber Gott wollte es anders. Wir können Gott wirklich dankbar sein, dass er uns auf dem Weg der Ehe begleitet hat. Er hat uns in der Treue und in der Liebe zueinander getragen. Er ist immer bei uns. Ihr wisst ja, wie man auch eine Ehe buchstabieren kann. Zwei E's, zwei Egoisten und der H, der Herr in der Mitte. Und das ist wahr. Er hat uns getragen in guten und in schlechten Zeiten. Geistlich gesehen macht Gott uns auch einen Heiratsantrag. Gott will nicht nur irgendjemand haben, Gott umwirbt uns. Er gibt uns hier eine Liebeserklärung. Er möchte dich zum Traualtar führen. Verstehst du diese Liebeswerbung? Bevor wir zum Traualtar gehen, haben wir noch einen Tag davor, wo wir schon mit unseren Freunden und Verwandten feiern. Ich meine, dass wir das jetzt als Gemeinde an so einen Abend, an so einen Abend davor leben. Darum lasst uns alles tun, um Gottes Pläne und Absichten auf Erden auszuführen, bevor wir mit unserem Bräutigam Jesus vereinigt werden. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Entscheidend ist aber doch, wenn er kommt, dass wir genau das tun, was wir tun sollten. Seid bereit für seine Wiederkunft. Aber wie sieht es in schlechten Zeiten und Laien oftmals aus? Wir müssen sehen und aufpassen, dass wir in schlechten Zeiten nicht verbittern. Es ist hilfreich, einen Sinn dahinter zu suchen. Vieles können wir in diesem Leben noch nicht verstehen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es uns zu seinem Zeitpunkt offenbaren wird. Gott weiß alles. Und irgendwann werden wir erkennen, dass es so am besten war, wie es uns in manchen schweren Führungen hier auf Erden ergangen ist. Unser Leiden kann uns enger in die Gemeinschaft mit Jesus bringen, in die Gemeinschaft seines Leidens, seiner Wunden und seiner Schmerzen. Wenn wir so mit dem Leiden umgehen, dann ist es uns nicht zum Schaden, sondern ist es zum Gewinn. Nachfolge Jesus bedeutet nicht, frei zu sein von jedem Leid, sondern ihm nachfolgen auch im Leid. Gott lässt uns nicht im Stich. Wir erleben das Leiden als Christen in der Welt. Aber Gott liebt uns so, dass er sich mit unserem Leiden solidarisiert. Er lässt uns nicht allein, sondern schenkt uns Kraft, das Leiden zu ertragen, weil er uns in seinem Sohn den Weg des Leidens vorausgegangen ist. Echter Glaube gibt niemals auf, weicht niemals zurück. Echter Glaube ist unerschütterlich, liebe Freunde. Gott ist mit uns, auch in den engsten und trübsten Zeiten. Und selbst wenn wir sterben, ohne zu empfangen, was uns das irdische Leben verhieß. Nicht alle unsere Träume gehen in Erfüllung. Aber trotzdem, liebe Geschwister, ist unser Leben eine geheimnisvolle Triumphstraße. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. In Johannes 5,7, ihr kennt die Geschichte, da steht, dass in Jerusalem sich ein Teich befand, der auf Hebräisch Bethesda hieß. Und dort lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Ausgezerrte. Und die Kranken glaubten daran, dass in einer bestimmten Zeit das Wasser ihn heilen würde. Um einen Kranken, um den es hier geht, der hatte schon 38 Jahre in seiner Krankheit zugebracht. 38 Jahre. In schwerster Form körperbehindert. Welch ein Elend, zumal in dieser Zeit, wo jede Krankenpflege fehlte, die uns doch heute so selbstverständlich geworden ist. Er muss aber jemand haben, der ihn an den Teich bringt. Und er versucht selbst runterzukommen, aber er kommt immer zu spät. In Johannes 5,7 sah Jesus was anderes in der massenhaften Not, was die Masse gar nicht bemerkt hatte. Jesus sieht den einzelnen Menschen und fragt nach seinem besonderen Schicksal. Und als er sie erfahren hatte, dass schon lange Zeit so mit ihm stehe, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Stellt euch mal jetzt in der Lage von den Kranken vor. 38 Jahre liegt er so. Und dann kommt Jesus und fragt, willst du gesund werden? Ist das nicht das Seltsame, fast eine beleidigende Frage an solchen Kranken? Warum wäre der Mann dann hier am heilen Teich, wenn er nicht gesund werden wollte? Sah Jesus an diesem Mann etwas von dem, was die moderne Tiefenpsychologie uns neu gezeigt hat, dass ein Mensch trotz aller Klagen und Beteuerung in seinem Unterbewusstsein gerade nicht gesund werden will? Merken wir gar nicht in unserem Unterbewusstsein, sondern seine Krankheit als Bergungsort für die Forderung des Lebens krampfhaft festhält. Zielte Jesus' Frage darauf, dass dieser Mann aus alter Gewöhnung seiner Lage und aus aller Resignation herauskam und wieder den ganzen Willen hatte, gesund zu werden? Aber das Wesentliche ist wohl eine Verheißung, die in der Frage verborgen lag. Wenn du gesund werden willst, ich kann dir helfen. So wird die Frage ein Aufruf zum Glauben. Vertraue dich in deiner Hilflosigkeit dem an, der die Macht hat, dir zu helfen. Der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Auch wir Menschen sind doch genauso in mancher Situation. Jeder denkt doch nur an seine eigene Rettung und keiner denkt an den anderen Hilflosen. Ich habe niemand, ist doch eine traurige Ansage. Sie haben keinen Menschen, sie haben keine Kinder, keine Verwandten, überhaupt keine Gemeinschaft mit irgendjemand, noch nicht mal mit einem Freund. Und ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden. So geht es vielen Leuten, sie sind einsam und allein. Keiner, der nach ihnen schaut, keiner, der sich für sie interessiert. Aber macht euch bewusst, Gott ist bei denen, die niemand haben will. Gott lässt niemand allein, der bei ihm Hilfe sucht. Ich habe keinen Menschen. Was macht uns dieser Satz klar? Dass dieser Kranke ausschließlich nur von Menschen Hilfe erwartet hat. Und da gab es keiner, der ihnen helfen konnte. Natürlich sollten wir keine menschliche Hilfe geringschätzen. Er arbeitet auch durch Menschen. Aber die Hilfe, die Gott uns anbietet, kann durch menschliche Hilfe nicht ersetzt werden. Jesus befahl ihn, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Und jetzt kommt doch unsere Entscheidung. Der Kranke muss jetzt entscheiden. Natürlicherweise kann er das Wort Jesus traurig und empört zurückweisen. Dann wird er auch allerdings es nicht erleben. Oder er muss glauben, er muss mit dem, der dieses Wort spricht, zutrauen, dass er keine leeren Worte macht. Wir können jetzt nicht mehr lange überlegen, sondern jetzt ist der Augenblick, jetzt ist die Entscheidung, ja oder nein. Und er tat, was Jesus sagte. Und er nahm sein Bett und ging. Jesus ging auch weiter, denn gerade von seinen Heilungen will Jesus nicht, dass sie bekannt werden. Er sagte immer, sagt es nicht weiter, damit man ihn nicht in falscher Weise sucht, mit falschen Motiven. Hier durfte ein Mensch ein ganz neues Leben beginnen. Aber er muss es auch mit ganzem Ernst tun. Wenn er jetzt die erfahrene Gnade missbraucht, dann wird es schlimmer als alles, was er in die 38 Jahre der Krankheit durchgemacht hat. Menschen sind manchmal wie Schiffe, die nachts an Menschen vorüberfahren, die mitten im Meer ertrinken und Rettungswesten zuwerfen, damit sie eine Zeit lang vor dem Untergehen bewahrt werden. Aber sie können nicht retten. Das kann nur Jesus. Seine Hilfe umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Gottes Rettung zielt immer auf die Ursachen. Er macht Wurzelbehandlung. Er geht und arbeitet an die Wurzeln. Gott kommt in seinem Sohn, Jesus, in das Chaos und Elend dieser Welt. Er nimmt alle Krankheiten und Schmerz auf sich und stirbt einsam von Gott und Menschen verlassen am Kreuz. Dort am Kreuz spricht Jesus mit Schuld und Sünde beladene Menschen Vergebung zu, befreit Gebundene von Süchten und seelischen Versklavung, heilt verwundete Herzen, weckt geistliche Tote auf und gibt ihnen ewiges Leben. Amen. Niemand anderes kann diese Dinge tun, außer Jesus allein. Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Gott sieht uns immer. Er hört alles, was wir sagen. Ach, das brauchst du uns doch gar nicht mehr zu erzählen. Das wissen wir doch schon alles. Ja, das glaube ich euch. Aber denken wir auch immer daran? Nehmen wir die Worte Gottes wirklich immer ernst? Tun wir nicht oft Dinge oder sprechen wir nicht oft Dinge und Worte aus, deren wir uns in seiner Gegenwart schämen würden, wenn wir uns wirklich bewusst machen, dass er daneben steht und alles hört? Dein Leben muss echt sein. Es gibt falsche Geldscheine, die echt aussehen, aber wenn wir genau hinsehen, stimmen sie mit dem Original nicht überein. So musst du mit allem, was du bist, was du hast, was du denkst, mit Jesus übereinstimmen. Es gibt ein schönes Kinderlied, was ich immer wieder nehme. Das heißt, pass auf, kleines Köpfchen, was du denkst. Denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Christen sitzen nicht als Zuschauer herum, sondern Gott braucht heute starke Krieger, Gladiatoren des Geistes. Er schaut nach solchen aus, die bereit sind, für seine Sache zu kämpfen. Es ist keine Zeit mehr zu spielen. Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Seien wir nicht wie die törichten Jungfrauen. Nutzen wir die Gnadenzeit und verpassen wir sie nicht. Paulus sagt einfach, begreift endlich, Gott ist immer da. Ja, die Bibel macht klare Aussagen über Gott, den Himmel und die Ewigkeit. Geht euch jetzt ein Licht auf. Wir müssen uns auf die unsichtbaren Dinge konzentrieren. Das, was sichtbar ist, wird vergehen. Aber da ist eine andere Welt, die wird weiter bestehen. In ihnen finden wir die Werte, die zählen. Und unser Interesse sollte immer nur Gott sein. Und da ist es vollkommen egal, ob 5 oder 100 Leute in der Gemeinde sitzen. Wichtig ist deine Motivation, warum du hier bist. Wenn deine Motivation einfach nur Gott anzubeten ist, Gottes Wort zu hören, dann ist es wurscht, wie viele Leute da sind. Wir müssen wieder zu einem lebendigen Teil christlichen Lebens im Alltag werden. Denk mal nach. Wie nutzen wir unsere Zeit? Vertrödeln wir sie nicht oft mit unnützen Sachen? Wie oft legen wir die Hände im Schoß und lassen Gott einen guten Mann sein? Wir amüsieren uns und verspielen wertvolle Zeit. Lassen uns berieseln und uns unterhalten und unverhofft jemanden besuchen. Geht heute schon gar nicht mehr. Da müssen wir mindestens eine Woche vorher einen Termin machen, oder? Als wir früher zu unseren Verwandten auf dem Bauernhof besuchten, unverhofft, macht es denen gar nichts aus. Sie freuten sich sehr, Wir tranken eine Tasse Kaffee zusammen, tauschten uns ein bisschen aus und gingen dann wieder. Aber wie ist es heute? Heute ist doch der Trend, ich habe keine Zeit, mein Terminkalender ist so voll und dann geht es mit dem Smartphone und mit dem Hin und Her auf der Straße. Das ist die Verbindung. Aber stellt euch mal vor, ihr erfahrt am Tag vorher oder morgens, dass euch 13 Freunde besuchen kommen. Ich kann es mir gut vorstellen, meine Tante hatte 8 Kinder, die beiden Eltern zusammen sind 10. Und wenn meine Eltern und ich kamen, dann waren wir 13. Was da los war. 13 hungrige Freunde. So steht es in der Bibel von Maria und Martha. Und damals gab es noch keinen Pizzaservice oder Catering. Es gab immer eine große Gastfreundschaft, aber im Orient. Und auf Martha kommt jetzt was zu. Sie ist eine Frau, die allem und jenen recht machen will. Kennt ihr sowas? Kennt ihr das? Sie ist sicher, aber auch bewusst, dass es einfach von ihr erwartet wird. Sie ist dafür verantwortlich, für ein tolles Essen zu sorgen. Sie möchte es aber auch. Und es macht ihr Spaß, für die Freunde alles schön zu machen, schön zu dekorieren. Es soll doch alles prima aussehen. Sie krempelt ihre Arme hoch und voller Elan geht sie an ihre Kochtöpfe. Als sie so einige Zeit rührte, hackte, schneidete, vergeht ihr langsam der Spaß und fängt sich langsam an zu ärgern. Ihr kennt sowas, wenn es so langsam so hoch kommt, ne? Und aus Wut klopft sie das Fleisch immer lauter. Versetzt euch mal in ihre Lage. Versetzt euch mal richtig rein. Für 13 Personen in dieser kurzen Zeit zu kochen, ist doch nicht so einfach, oder? Und damals war ja auch noch kein elektrischer Herd, ne? Da war es noch viel wärmer in der Küche. Sie schwitzt nicht nur unter den Armen, kann ich mir vorstellen, sondern der Schweiß rinnt ihr auch noch im Gesicht runter. Und der Adrenalinspiegel ist bei ihr ganz oben. Warum, fragt ihr euch jetzt? Sie wollte es doch eigentlich so. Sie will es doch jedem recht machen. Aber weißt du, was ihre Schwester Maria unterdessen macht? Wo ihre Schwester Martha in der Küche schuftet und nicht weiß, was sie zuerst machen soll? Sie sitzt einfach zu Füßen Jesus. Was war da eigentlich so schlimm dran? Es waren zwei Dinge. Sie hatte einfach die Erwartung von einer Frau und von einer Schwester nicht erfüllt. Was hat man damals erwartet von der Frau oder von der Schwester? Und sie brach außerdem vollständig von der Frauenrolle heraus. Es war damals unmöglich, zu Jesus Zeit und vollkommen ungezogen, unmoralisch, das Recht, sich rauszunehmen, sich einfach zu den Füßen des Lehrers zu setzen und dann einfach nur noch den Worten Jesus zu lauschen. Maria macht sich das einfach. Die denkt nicht daran, zu denken, was könnten die anderen sagen oder was könnte die andere machen. Es ist ihr vollkommen Schnuppe. Versetzt euch mal in Marthas Lage. Sie schuftet und weiß nicht, was sie zuerst machen sollte. Und Maria saß einfach da und tat überhaupt nichts. Was würdest du tun, wenn du Martha wärst? Und deine Schwester würde da einfach nur sitzen und du weißt nicht, was du zuerst tun sollst. Würde dir nicht da auch der Kamm schwellen oder der Kran platzen? In ihrer Situation würdest du doch da nicht auch im Zimmer reinplatzen und mit kräftiger Stimme sagen, Jesus, sag jetzt Maria endlich, was ihre Pflicht ist und schicke sie mir endlich in die Küche. Aber jetzt, pass mal auf, was Jesus jetzt antwortet. Das ist mir so ganz groß geworden. Er ist dort, was ganz besonders in der Geschichte passiert. Jesus fällt auch eigentlich aus seiner Männerrolle. Er sagt, was für die Zeit völlig ungewöhnlich war. Weißt du, was er sagt? Martha, ich sehe deine Arbeit. Ich sehe deinen Plan. Ich sehe deine Mühe. Du machst es wirklich super. Aber ich muss dir trotzdem sagen, Maria hat das bessere Teil gewählt. Das muss doch wie eine Bombe eingeschlagen haben. Das ist doch unfassbar. Das macht doch sprachlos, oder? Aber überleg mal, wie sieht es heute in deinem Leben aus? Bist du oft Martha oder Maria? Wir kommen in unserem Leben immer wieder in Situationen, wo du jetzt weißt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Irgendetwas verändert sich in meinem Leben. Und jetzt kommt die Frage, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Oftmals verpassen wir die Zeit, weil wir vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt sind, die wir immer schon gemacht haben. Die sogenannte Routine. Und deshalb sagt Jesus, dass er es toll findet, was Martha in der Küche macht. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, auf Jesus zu hören, was er zu sagen hat. Es war die Zeit für Maria und Martha gekommen und er ladet sie herzlich ein. Auch uns ladet er heute alle ein, die das Wort Gottes hören, zu hören, was Jesus uns zu sagen hat heute. Niemand auf der Welt hat uns den Weg zu Gott gezeigt wie er. Niemand hat uns Gott so klar vorgestellt, der uns so liebt, ohne Vorbehalt. Das wirst du nirgends finden, in keiner anderen Religion. Nur Jesus hat uns Gott so klar vorgestellt als den liebenden Vater. Und darum sagte er zu Martha, ich bitte dich, verpass nicht die Zeit. Verpass nicht deine Chance. Verpasse nicht das Entscheidende in deinem Leben. Setze Prioritäten. Diese Bitte spricht er noch heute zu uns aus. Das eigentliche Wertvolle können wir nicht alleine tun. Maria hat sich gut entschieden. Wie sieht es mit uns aus? Irgendwo stehen wir doch alle in Zeitdruck. Tagtäglich werden wir älter. Und ich kann es gar nicht fassen. Und ich denke manchmal, warum werden meine Kinder so schnell alt? Unsere Zeit, sie rennt und läuft. Wie eine Kerze brennen unsere Jahre ab. Und alles auf dieser Welt hat seine Zeit. Vergesse aber, wie alt du bist. Der Augenblick muss genutzt werden. Wir sitzen wie in einem Düsenjäger und an uns rauscht das Leben vorbei. Ist es nicht so? Ein einziger kleiner Fehler, ein falscher Handgriff, kann unser und das Leben anderer mit einem Schlag vernichten. Es ist auch in meiner Familie passiert. Meine Tante kam mittags von der Arbeit und wollte mit dem Fahrrad nach Hause. 6 Kinder warteten auf dem Mittagessen. Sie kam aber nie wieder an. Sie kam unter einer Straßenbahn. Der Apostel Paulus sagt, wandelt als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Paulus verliert sich in keine Einzelheiten. Er gibt erst gar nicht an, womit im Einzelnen der Christ die ihm noch zu stehende Zeit ausfüllen oder nützen sollte. Das überlässt er jeden selber. Er gibt nur das Stichwort an, unter dem der Christ sein Leben führen soll. Und sein Motto lautet, kaufe die Zeit aus. Das Leben des Weltmenschen bestimmt immer das Heute. Sie sehen alles unter Perspektive des irdischen, zeitlichen Heute. Ein rechtes Glaubensleben wird im Lichte des ewigen, zeitlosen Morgen gelebt. Der Gläubige nimmt seine Zeitgebundenheit ernst. Und er nimmt den Tod ernst, weil er weiß, dass er jederzeit abgerufen werden kann. Und darum wirkt er, solange es Tag ist. Wirkt, nutzt jede Zeit. Paulus hat noch keinen anderen Grund. Er sagt, die Zeiten sind böse. Und das ist die Situation aller Gläubigen, aller Zeiten. Liebe Freunde, Gottes Uhr tickt anders als unsere. Nicht Gott muss sich uns anpassen, sondern du musst dich Gott anpassen. Im Psalm 31 steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Und im Prediger steht, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. In Prediger 3, 1 bis 11 werden 28 Seiten erwähnt, angezogen von der Zeit des Gebären bis hin zum Frieden. 28 Seiten. Licht und Ton, wie auch Elektrizität, beruhen auf rhythmische, abflaufende Wellenbewegung. Das Universum besteht aus Milliarden Galaxien, von Milliarden Planeten, die sich auf eine unfehlbare Präzision auf ihrer Umlaufbahn im Weltall bewegen. Das Weltall ist die Demonstration der Ordnung im Makrokosmos und Mikrokosmos. Von den größten bis kleinsten Bausteinen des Universums ist alles von rhythmischer Bewegung. Selbst für die Schwalbe, der Storch, weiß seine Zeit, wenn sie wiederkommt. Nur uns Menschen fehlt der Zeitbegriff. Für den Menschen wurde Sonne, Mond und Sterne am Himmel gesetzt, damit er sein Leben ordnen kann. Wir müssen den Mut aufbringen, gegen den Strom zu schwimmen und die Gegenwart, den Augenblick zu nutzen. Gott hat Fristen und Termine für unser Leben gesetzt. Wenn wir uns überlegen, der Tag hat 24 Stunden. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. Leben wir in diesem Rhythmus? Kaufe die Zeit aus. Wir müssen die kurze, knappe Zeit sinnvoll nutzen. Ununterbrochen geschehen Dinge, an die keiner glaubte. Als mein Vater mir vom Flug zum Mond erzählte, dass es möglich ist, dachte ich im Innern dumm, dumm, dumm. Er hatte es irgendwo im Buch gelesen, aber 1969 war es dann soweit. Die Erfolge der Menschheit lassen sich weder durch Skeptiker aufhalten, noch wegdiskutieren. Jahrtausende galt das Atom unspaltbar, bis es einem glückte und heute haben wir den Albtraum. Wir müssen Mut haben, weiterzugehen. Goethe schrieb einmal, die Natur duldet keinen Stillstand. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff und ihren Fluch hat sie an Stillstehen gehängt. Zeit aufkaufen heißt kontinuierlich weitergehen im Leben. Kontinuierlich überwinden mit Gottes Hilfe. Wer rastet, der rostet. Aber oft haben wir viele Ausreden. Ich bin schon zu alt, lassen wir doch die Jungen ran. Auch in der Bibel haben sich Leute immer wieder vor Gott mit Ausreden entschuldigt. Der eine sagte, ich bin zu jung, der andere sagte, Herr, ich bin zu alt. Und Sarah, ihr Leib war schon erstorben. Liebe Freunde, ihr müsst von der Geburtsurkunde erlöst werden. Ärzte und Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Hauptursache des geistigen Abbaus nicht nur in der Verengung der Arterien, sondern in der Einengung der Interessen liegt. Bei uns in verschiedenen Seniorengruppen, wo ich arbeite, kann man das gut beobachten. Viele sieht man das Alter überhaupt nicht an. Sie sind viel unterwegs und eine hat sich sogar mit 81 Jahren wieder verliebt. Sie hatte eine schwere Zeit hinter sich gehabt. Sie hat einen Demenz, einen Mann gehabt. Den hat sie gepflegt bis zum Schluss. Sie hat ihn zu Hause gehabt bis zum Schluss. Und sie sagt, wenn ich ihr das vorher gesagt hätte, hätte sie gesagt, du bist dumm, das verstehst du nicht. Aber dann kam sie strahlend rein im Raum und sagte, was ist denn jetzt los? Da sagt sie, stell dir mal vor, ich habe einen Freund. Ja, Blas Pascal sagte einmal dazu, Liebe hat kein Alter, sie wird ständig neu geboren. Und Alexandra Dumas sagte dazu, Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe schützt bis zu einem gewissen Grade vom Alter. Viele besuchen noch Konzerte, Theater und reisen viel. Andere gibt es wieder, die ihre Interessen nur auf Orte, Ereignisse und Menschen aus ihrer unmittelbaren Umgebung beschränken. Die Interessen für andere Sachen werden immer weniger. Sie ziehen sich zurück und sehen nur noch sich selbst. Das ist eine große Gefahr. Und ihre Bedürfnisse und sonst gar nichts mehr. Die Bibel spricht, wir sollen unser Denken erneuern. Der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Es gibt keinen Stillstand. Jesus erlöste uns von dem Fluch des Stillstands. Die Erneuerung des inwendigen Menschen ist eine sehr praktische Angelegenheit. Für wahre Christen gibt es kein Zurückziehen im Schneckenhaus. Für Christen gibt es keinen Ruhestand. Viele Christen träumen aber vom Ruhestand. Aber die Welt ist voll von Menschen, die noch im hohen Alter Großes geleistet haben. Thomas Edison machte mit 84 noch Erfindungen. Benjamin Franklin war 80 Jahre alt, als er an der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika mitwirkte. Immanuel Kant schrieb mit 70 noch einige seiner bedeutenden philosophischen Werke. Und wisst, wenn wir die Bibel aufschlagen, machen wir viele Entdeckungen dabei. Schaut einmal im 1. Mose 12. Mit 75 wurde Abraham berufen, etwas ganz Neues zu beginnen. Er sollte auswandern in ein unbekanntes Land und den Segen Gottes weitertragen. Mit 75. Schaut einmal im 2. Mose 3,4. Mit 80 soll Mose sein Volk aus Ägypten führen. Aber er hatte zunächst erstmal wunderbare Ausreden. Haben wir nicht auch oft unsere Umhängetasche mit Ausreden dabei, wenn wir nicht was tun wollen, was wir nicht wollen? Lukas 2, mit 84 wird die stille und treue Beterin Hannah zur lautstarken öffentlichen Verkünderin Jesus. Im Volksmund heißt es aber, Alter schützt vor Torheit nicht. Aber im biblischen Sinne könnte man sagen, Alter schützt vor Gottes Berufung nicht. Mit der Rente hat ein Christ mehr Zeit, die Gemeinde zu unterstützen und die Welt neu mit den Augen Jesus zu sehen. Das heißt, nicht immer zu jammern und zu klagen, wie schlimm, wie fies und böse die Welt ist, sondern mit Jesus' Augen ihre Not und ihre Hilflosigkeit zu sehen. Und so kommen wir vielleicht ins Gebet, Herr, gib mir Mut und Kraft zu tun, was so nötig ist. Kauft die Zeit aus. Das heißt, handelt. In Matthäus haben wir ein gutes Gleichnis dazu. Der Mann im Gleichnis, der in die Fremde zieht, vertraut drei Knechten seine Güter an. Und zwar gibt der abreisende Herr dem ersten 5 Talente, dem zweiten 2 Talente und dem dritten nur 1 Talent. Und 1 Talent, sagen wir mal, hat einen Wert von 5.000 Euro. Lange Zeit bleibt der Herr des Gleichnisses aus. Er lässt auf sich warten. Keiner weiß, wenn er zurückkommt. Und mit besonderer Betonung wird hier gesagt, nach langer Zeit kam der Herr zurück. Dann richtet der Herr über das Schaffen seiner Knechte. Der erste Knecht hatte seine 5 Talente verdoppelt. Rechnet mal, wenn 1 Talent 5.000 Euro ist, 5 Talente sind dann 25.000, verdoppelt 50.000. Beim zweiten sind es noch 20.000 Euro. Und der dritte Knecht hat nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Er hat also nicht gearbeitet. Das Urteil lautet für die beiden Knechte gleich. Sie gehen ein zur Freude des Herrn. Das Urteil des Herrn über den dritten Knecht ist ein vernichtendes. Was kannst du jetzt daraus lernen? Jesus ist lange Zeit weg. Und er hat uns diese Erde anvertraut. Und ich wünschte mir, dass er von uns allen sagen kann, wenn er wiederkommt, recht so, ihr guten und treuen Knechte. Ist das auch euer Wunsch? Gott wird nicht geehrt, wenn wir in Angst und Sorgen und Niederlagen leben. So leben wir, liebe Geschwister, mit Gottes Hilfe und mit seiner Kraft bis zu seiner Wiederkunft in ein siegreiches Leben. In Jesus' Namen haben wir den Sieg. Macht euch das bewusst. Wir müssen die Zeit nutzen und überall Land für Gott einnehmen. Der Christ muss die Zeit des irdischen Lebens nutzen, um zu arbeiten und zu wirken mit dem ihm geschenkten Gaben und Fähigkeiten, die er hat. Und jeder hat Gaben und jeder hat Fähigkeiten. Treue erwartet der Herr von einem jeden von uns, bis er wiederkommt. Und Max Lucados war auch mal ein Pastor und hat auch Bücher geschrieben. Der schreibt von glorreichen Zeiten. Und zwar, meine Vergangenheit ist Geschichte. Meine Zukunft sieht rosig aus. Gottes Verheißungen sind wahr und auf sein Wort ist Verlass. Mit Gott an meiner Seite werde ich der sein, den er aus mir machen will. Tun, was sein Wille ist und empfangen, was er für mich geplant hat. Ich werde das Leben führen, nachdem ich so zutiefst sehne. Das kann man sich gar nicht oft genug vor Augen führen. Jesus zeigt uns den Vater, jemand, der größer war als er und größer als du und größer als dein Versagen und dein zu kurz kommen. Empfange deine Vergebung. Psalm 103 steht, so fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Das heißt, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Halleluja. Aber wir sind oft komische Leute. Stimmt's? Wir schleppen gerne unsere Sünden mit uns herum, obwohl sie uns schon längst vergeben sind. Es ist, als ob wir ein Jahr nach unserer Grippe, nach der Heilung, noch immer Fieber messen. Warum machen wir es so? Entweder trauen wir den Arzt nicht, oder ich bin in meiner Krankheit verliebt. Denk mal drüber nach. Aber es wäre doch gelacht, wenn Gott nicht mit unser Leben fertig werden würde. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis und setzt sich durch. Wenn wir wirklich das tun, was Jesus uns zu tun aufträgt, ist unsere Lebenszeit spannend und erlebnisreich. Hedwig von Redern schreibte, glaube nur, Jesus sieht dein Herzeleid, zählt alle deine Tränen. Er versteht wie keiner sonst all dein Seufzen, all dein Sehnen. Weine still bei ihm dich aus. Bring ihm Last und Schmerzen und mit allem, was dich quält, flieh zu seinem Herzen. Glaubst, wenn seine Hand dir nahm, scheinbar all dein Leben, er will aus dem Leid heraus tiefen Segen geben. Wohl dem, der dem Herrn vertraut, er wird Wunder sehen und dort droben wird er einst danken und verstehen. Damit will ich enden, liebe Freunde. Preist und lobt den Herrn, wo immer ihr seid. Auch du, mein Herz, lobe den Herrn. Und das wollen wir nicht nur alleine tun, sondern jetzt zusammen tun und gemeinsam tun. Amen.